Ja, die schönen Glocken von Eidlingen haben uns gerade schon begrüßt und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Mutterhausbibelstunde hier in der Evangelischen Kirche von Eidlingen. Ich freue mich heute auch sehr, dass nach langer Zeit der Eidlinger Chor wieder singt unter der Leitung von Kerstin Pfeiffer und am Klavier Samuel Kraft. Vielen herzlichen Dank. Ich habe schon bei der Probe mitbekommen, den Klang und die wunderschönen Lieder und wunderschönen Texte. Wir können uns sehr darauf freuen. Heute wird es um das Thema gehen, Jesus von Herzen vertrauen. Warum zweifelst du, Petrus? Wir werden uns dazu mit Matthäus 14, Vers 22 bis 34 beschäftigen. Und jetzt am Anfang dürfen wir gleich schon ein erstes Lied vom Chor hören. Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist unser Licht und du bist unser Heil. Auch heute Nachmittag. Danke, dass wir uns frei versammeln können, dass jeder von uns da sitzen darf, wie es ihm geht. So wie wir sind, sind wir willkommen vor dir. Und wir wünschen uns, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen anrührst und dass wir anders gehen, als wir gekommen sind, weil du unser Herz erreicht hast. Wir loben und preisen dich, dass du da bist, unter uns und dich und deinen Namen verherrlichst, zu deiner Ehre. Amen. Unzählige Nachrichten und Bilder bestürzen uns. Das sind die schrecklichen Nachrichten der letzten Wochen des Kriegssturms in der Ukraine mit dem großen Leid, das Menschen zugefügt wird. Ereignisse, die uns Tag für Tag erschüttern und nicht loslassen. Daneben, fast untergegangen und vergessen, sind die Bilder des Sturmtiefs Ilenia, Zeynep und Antonia. Gefühlt kommt einem das vor, als wäre das schon Monate her, das war aber erst im Februar, als diese Stürme nacheinander über Deutschland fegten und Landstriche verwüstet haben. Wir sahen meterhohe Wellen und Stürme an der Nordsee. Und so ähnlich wie in diesen Stürmen an der Nordsee, stelle ich mir auch die Sturmnacht vor, auf dem See Genezareth, um die es heute geht. Den Untertitel der Andacht habe ich überschrieben mit getragen und gehalten, als Einzelner und als Gemeinschaft. Von Herzen Jesus vertrauen. Wie geht das angesichts von konkreten Wellen und Gegenwind, welcher Art auch immer? Ich lese uns dazu zunächst den Bibeltext aus Matthäus 14, 22 folgende. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber, schon mitten auf dem See, litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, Wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie an das Land in Genezareth. Ich habe den ersten Punkt dieser Andacht überschrieben mit im Boot miteinander auf dem Wasser, ohne den sichtbaren Jesus. Wir haben gerade gelesen, Jesus nötigt die Jünger. Er zwingt sie geradezu. Warum? Die Jünger waren eben Zeugen vom Speisewunder geworden. Jesus hatte 5000 Männer und ihre Familien gespeist. 5 Brote, 2 Fische, alle waren satt geworden. Sie waren noch völlig fasziniert, begeistert und die Menge auch. Aus Johannes 6 wissen wir, dass das Wunder Jesus im Volk populär machte und dass das Volk ihn zum Brotkönig machen wollte. Manche Ausleger denken, waren die Jünger in Gefahr, sich anstecken zu lassen von dem, was das Volk wollte? Dann wäre es an dem Auftrag Jesu vorbei. Jesus auf jeden Fall, so lesen wir es, sorgt für die Trennung von der Menge. Und er selbst trennt sich auch von den Jüngern. Der Abstand soll sie wieder besonnen machen. Runterholen. Der Abstand soll sie konzentriert machen auf Jesus und das, was eigentlich zählt. Und während Jesus sie treibt, ohne ihn ans Westufer zu fahren, will er sich erstmal Klarheit verschaffen, innere Klarheit im Gebet, neue Klarheit. Und so haben wir gerade gelesen, er steigt auf den Berg, um zu beten. Wir müssen es uns nochmal vorstellen, gerade war das Brotwunder. Tausende von Leuten sind begeistert von Jesus und Jesus spürt, sie möchten ihn zum Brotkönig machen. Und in dieser Versuchssituation sucht er Zuflucht, nicht in der Menge, sondern allein in der Zwiesprache mit dem Vater. Allein heißt für sich. Jesus ist nicht der stets Aktive. Im Gegenteil, sein Aktivsein wurzelt in der Stille, zurückgezogen auf dem Berg im Gebet. Die Jünger werden das aus der Nacht mitnehmen und Petrus schreibt das später auch in seinem Petrusbrief. Da schreibt er, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Und ich dachte mir, um besonnen und nüchtern beten zu können, braucht es einfach immer wieder den Abstand, ganz bewusst zu dem, was uns den Kopf verdrehen will, irre machen will, durcheinander bringen will. Selbst Jesus braucht diesen Abstand. Nur in der Gemeinschaft mit dem Vater findet er zurück zur Klarheit, zum Frieden und zur Kraft, zur vollen Kraft, zur Vollmacht. Während Jesus betet, sind die Jünger alleine im Boot. Wirklich allein? Jesus ist auch auf dem Berg durch sein intensives Gebet für sie da. Sie sind nicht allein, auch wenn es so scheint. Und auch heute sind wir nicht allein. Wenn es vielleicht so scheint, dass einer denkt, ich bin ganz allein, wir sind nicht allein. Jesus betet für uns, das hat er uns versprochen. Für jeden von uns jetzt ganz intensiv. Und er will uns heute begegnen, hier. Er möchte uns schenken, dass wir anders weggehen, als wir gekommen sind. Jeder von uns, beschenkt durch sein Wort. Und er weiß, was es dazu braucht. Dazu ein zweiter Punkt. Im Boot miteinander kämpfen in den Wasserfluten. Wir haben gelesen, das Boot war schon mitten auf dem See. Man denkt so, 9 Stunden war es, dass Jesus sie losgeschickt hatte, also schon recht viel, fast eine ganze Nachtwache. Und sie sind in diese Lage gekommen, und das ist das Irre, weil sie Jesus gehorcht haben. Das war ja nicht irgendwo eine Eigenaktion. Komisch. Mit seinem Befehl brachte Jesus sie in große Not. Er hätte sie doch bewahren können, aber er tat es nicht. Warum nicht? Da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht und auch gelesen dazu. Es gibt in Johannes 21 einen Vers, da heißt es: Es ist der Herr. Und das würde auch für diese Situation passen. Es ist der Herr, der das zulässt, bei den Jüngern und immer wieder auch bei uns. Weil er mit Erschütterungen eine notwendige Absicht, ein Ziel hat. Bei mir und vielleicht immer wieder bei uns allen. Das Boot war schon weit weg vom Land. Vermutlich 5 bis 6 Kilometer. Und das Leben der Jünger gerät in ernste Gefahr. Als Dunkelheit, Sturm, Wellen, Gegenwind, weit weg vom Ufer zusammenkommen. Sie sind komplett überrollt davon. Das volle Programm, auch für erfahrene Fischer, die sie waren, einfach zu viel. Und da heißt es in unserem Text, das Boot litt Not. Die Bootsgemeinschaft litt Not. Die Jünger leiden Not. Jede Einzelne und sie miteinander. Für das Leiden steht da das Wort Passanizo und es bedeutet eigentlich quälen, foltern. Also diese Bootsfahrt war kein Vergnügen, wie wir es vielleicht kennen, wenn man, was weiß ich, um die Mainau herum fährt. Nee, die war eine echte Qual. Wo 9 Stunden zuvor Begeisterung war, sind sie jetzt zutiefst bedrängt. Wind und Wellen stehen ihnen entgegen. Und die Jünger im Boot sind sogar in Gefahr, buchstäblich unterzugehen. Da geht es existenziell um ihr Leben. Und Jesus auf dem Berg, hat er sie im Stich gelassen? Lässt er uns im Stich? In den Stunden, in denen alles zusammenkommt, wirklich alles, Wellen der Angst und Sorgen, Gegenwind und dann auch noch Nacht. Aus Markus 6, Vers 48 wissen wir, das ist eine Parallelstelle zu unserem Text, Jesus sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Jesus sah es. Jesus hatte die notvolle Situation voll im Blick und er kommt zu ihnen und zu uns. Er kommt in den Gegenwind und in die Wellen hinein. Er ist da. Bevor wir ihn sehen, bevor wir sein Handeln in der Situation sehen, wo es so drunter und drüber geht, er kommt. Das hat mich schon mal einfach sehr getröstet. Und dann heißt es in unserem Bibeltext, aber in der 4. Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. In der 4. Nachtwache, ich würde sagen, erst in der 4. Nachtwache, das war richtig lang. In Israel wurde die Nacht in der Regel in 4 Nachtwachen geteilt. Die 4. Nachtwache, die war so zwischen 3 bis 6 Uhr morgens. Es ist die Zeit des anbrechenden Morgens. So lange hat Jesus gebetet. Den Abend bis tief in die Nacht hinein. So lange ließ Jesus seine Jünger aber auch warten. Und so lange ließ er sie mit den Wellen kämpfen. So lange. Wie lange müssen wir manchmal warten, als Einzelner und als Gemeinschaft? Das kann eine Gemeinschaft sein in der Familie, in einem Hauskreis, in einem Gebetskreis, in einem Arbeitskreis, in der Gemeinde. Das Warten kann einfach manchmal zu lange werden. Den Jüngern auf jeden Fall. Ist es inzwischen weit über die Grenze des Zumutbaren ergangen. Und dennoch werden sie später aus der Nacht mit einer neuen Vertrauenserfahrung herausgehen. Jesus kommt nicht zu spät, auch wenn er äußere und innere Kämpfe mit dem Gegenwind zulässt und uns nicht erspart. Jesus kommt zu ihnen. Nach Johannes 6 waren die Jünger bereits in der Mitte des Sees. Laut Dr. Gerhard Meyer kommt dann Jesus wohl mehrere Kilometer über das Wasser gelaufen. Schon das ist ja, kann man schon mal ganz lang drin stehen bleiben. Aus der Zeit vor dem Vater im Gebet auf dem Berg ist Jesus mit Vollmacht und aller Kraft zurückgekehrt. Die Zeit hat sich mehr als gelohnt. Jesus geht auf dem See einher. Und er geht nicht auf dem Meer, sondern, wenn man es ganz richtig übersetzt, heißt es, er geht über das Meer. Er geht über das Meer hin. Ihn kratzen also die Wellen nicht, machen nicht mal seine Füße nass. Er hebt Naturgesetze auf und tut, was sonst keiner kann. Jesus ist der Souveräne, der Überlegene, der Alleskönner, der Allesvermögende. Und nicht nur damals am See Genezareth, auch in deiner und meiner Situation, wie sie gerade auch heißt. Noch allerdings erkennen die Jünger das nicht. Im Gegenteil, vor Furcht schreien sie auf. Sie sehen wohl eine Gestalt auf sich zukommen und rufen, es ist ein Gespenst. Hätten Nacht, Gegenwind, Wellen nicht wirklich gereicht und jetzt auch noch diese gespenstige Situation. Irre. Das griechische Wort für Gespenst meint Halluzination, Fantasie oder ein Geistwesen. Man erzählte sich tatsächlich in der damaligen Welt, dass um Mitternacht Gespenster umgingen, die Schiffe in die Tiefe zogen. Und vielleicht hat sie diese Fantasieerzählung eingeholt. Und dieses Hirngespinst versetzt sie jetzt in helle Panik. Und ganz ehrlich, ich dachte bei mir, auch in mir, vielleicht in dem einen und anderen von Ihnen auch, kann sich im Denken, Bewerten, Urteilen wie so ein Hirngespinst einschleichen, das noch mehr Angst und Not machen will. Das ist das eine. Das andere, Jesus kommt unbeirrt, noch verborgen, Schritt für Schritt weiter in die Situation hinein, zu seinen Jüngern, zu uns. Er kommt hinein, vielleicht in irgendein Hirngespinst, in ihr Schreien und in den Sturm hinein, redet Jesus zu ihnen und holt sie damit sofort aus dem Schock. Und es war ein Schock, der ihnen wirklich in den Knochen saß. Jesus spricht seelsorgerlich mit ihnen. Und das will er auch heute tun. Ich finde das wunderbare Worte, die er zu seinen Jüngern sagt und auch zu uns heute. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Der höchste Tröster tröstet seine Jünger und er will auch uns trösten mit diesem Wort. Interessant fand ich, nicht das Gehen auf dem Wasser hat sie beruhigt, sondern erst dieses klärende Trostwort. Erst dieses klärende Trostwort wendet die Not der Jünger und bringt Entschärfung in die Situation. Denn die Wellen und der Gegenwind sind gleich da wie vorher. Da hat sich gar nichts geändert. Aber Jesus ist da und er hat zu ihnen gesprochen. Ich bin's, Da drin steht, ich hab's unter Kontrolle, auch diesen Sturm in deinem Leben. Ich bin größer als Sturm, Wellen und Nacht, als alle Gewalten in der Natur und in deinem Leben. Ich bin's. Ich bin's und kein anderer. Darum seid getrost, weil ich es bin. Tröstet euch damit. Ich habe die Situation zugelassen und ich bin in dieser Situation bei euch. Ich bin Herr der Lage. Darum fürchtet euch nicht. Das heißt für mich, bleibt nicht in der Furcht stecken. Lasst euch nicht von der Furcht regieren. Und Petrus saugt die Worte Jesu auf und das macht was mit ihm. Und es verändert sich seine Haltung augenblicklich noch mitten in den Wellen, noch mitten im Sturm, noch mittendrin. Und wie der Morgen so langsam anbricht, bricht auch in ihm auch ein Morgen an. Da wird es Licht in ihm. Jesus ist da, mein Morgenstern. Er atmet auf, es wird hell in ihm. Und ich dachte da wieder an einen Vers im Petrusbrief. Da schreibt Jesus oder da schreibt Petrus einen Vers an seine Gemeinde. Und ich dachte, vielleicht hat er da auch an die Nacht gedacht. Dieser Vers steht in 2. Petrus 1, Vers 19. Da schreibt er, wir haben das Wort, das Licht, das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wenn Jesus in eine dunkle Situation hineinkommt mit seinem Wort, dann geht in uns Jesus als Morgenstern auf. Da wird es hell und alles ist plötzlich anders, mittendrin. Und dann heißt es in Vers 28, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Bist du es? Petrus hat Zuversicht gewonnen und die Bedrohung hat ihre Macht verloren. Er fasst neuen Mut und neues Vertrauen. Und er will jetzt nur noch eins, er will zu Jesus, zu seinem Morgenstern. Aber erst auf sein Wort hin, wie beim Fischzug. Und das führt uns zu einem dritten Punkt. Raus aus dem Boot und getragen auf stürmendem Wasser. Jesus spricht, komm, komm her. Und wenn Jesus dazu auffordert, steckt da drin, du wirst dann nicht versinken, du wirst nicht umkommen, du wirst nicht untergehen. Du schaffst es mit mir. Ich bin da. Das reicht für dich. Entschlossen, mutig steigt Petrus auf den Ruf Jesu hin über die Bootswand hinab. Das muss man sich mal vorstellen. Er steigt aus dem Boot. Ich bin bei dem Wort aussteigen stehen geblieben. Aus dem Boot steigen, auf das Wort Gottes hin, heißt für Petrus, heißt für uns mutig sein, sich überwinden, aufstehen, immer wieder den Schritt über den Bootsrand zu tun. Aus dem Boot steigen heißt Neues wagen, nach innen und nach außen. Vielleicht feste, gewohnte Überzeugungen, Meinungen, Erfahrungen loslassen, um Schritte des Wagnisses zu tun, nach vorne. Vielleicht kann das für den einen oder anderen heißen, der noch keine Beziehung zu Jesus hat, dass er sich wünscht, wie ein Petrus aus dem Boot zu steigen und Schritte das erste Mal zu Jesus zu tun. Eines steht fest, wir dürfen immer so kommen, wie wir sind. Und wir dürfen sagen, ich will mein Leben weiter mit dir zusammenleben. Ich will, dass du in mein Boot kommst. Vergib mir, wo ich dir bis jetzt keinen Raum gab. aber ich möchte, dass du der Herr meines Lebensbootes wirst. Ich will dein Jünger sein. Ich will ein Kind Gottes sein. Aussteigen, aufmachen zu Jesus. Ich habe mich gefragt, wo bin ich, wo sind wir als Gemeinschaft gefragt, immer wieder aus dem Boot zu steigen, um neue Glaubenserfahrungen zu machen. Vielleicht geht es darum, aus unguten Verhaltensmustern 70 mal 7 am Tag auszusteigen und zu lernen im Vertrauen, ich bin diesem Verhalten mit Christus gekreuzigt. Ich darf in einem neuen Leben wandeln. Man sieht hier oben an dem Mast ganz zart in Grün ein Kreuz. Und das daran erinnern soll, uns zeigen soll, es gibt mehr als das, was wir miteinander zu verkuddeln haben. Wir dürfen kommen. Und Jesus hat die Macht und die Kraft, uns zu helfen. Dazu nachher nochmals mehr. Ich darf in einem neuen Leben wandeln, neues Verhalten in der konkreten Situation einüben lernen. Und Petrus geht auf dem Wasser los. In festem Aufsehen auf Jesus gelingt ihm tatsächlich das Unmögliche, was zuvor kein Mensch geschafft hat. Wie auch, Wasser trägt nicht. Tja, was trägt ihn denn dann? Der Glaube an seinen großen Herrn trägt ihn. Und da bin ich ganz lang dran stehen geblieben. Ist es wirklich ausschließlich sein Glaube? Nein. Dann würde es nämlich ziemlich an Petrus hängen. Und es wäre mit Druck und Last verbunden, die gerade ja nicht zu Glauben und Vertrauen passen. Und ich dachte mir, ist es nicht vielmehr so? Gott selbst trägt ihn mitsamt seinem Glauben, buchstäblich. Und beim Nachdenken über das Gehen auf dem Wasser habe ich mich sehr gefreut, auch als ich da auch drüber gebetet habe, über ein eindrückliches Bild Gottes im Alten Testament, das es mir anschaulich macht. Und ich möchte es nur mal bitten, dass wir das Bild anschauen. Fällt Ihnen da was auf? Da ist was Verborgenes in diesem Bild. Da ist ein verborgenes Bild im großen Bild. Wenn es jemand weiß, kann er es ganz laut sagen. Ist echt so schwierig. Kerstin, sag's uns. Bitte? Der Dornbusch? Könnte sein, ist es nicht? Hat jemand eine andere Idee? Die gelben Wellen fallen auf. Das ist schon mal in die richtige Richtung, aber es geht um was Handfestes. Eine Hand, und zwar genauer gesagt ein Arm. Machen wir mal das nächste Bild, Schwester Rosemarie. Sehen Sie? Also, das Geniale ist nämlich, dass da ein Arm ist. Und in 5. Mose 33, Vers 27 steht, eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Was trägt Petrus? Ja, sein Glaube. Das Glaubensgeheimnis jedoch hat einen wunderbaren, tieferen Grund. Er und sein Glaube sind getragen von den ewigen Armen Gottes, und zwar in jeder Situation. Wenn Sie sehen, der ganze Untergrund ist durchzogen bildlich von dem Arm Gottes. Gottes Arm ist längst da. Die Arme Gottes tragen unsichtbar die Bootsgemeinschaft, unsere Gemeinschaften. Sie tragen den Petrus auf dem Wasser und schließlich sind sie auch unter dem sinkenden Petrus, noch bevor Petrus überhaupt die greifenden Hände Jesu erspürt. Und das hat mich ganz arg ermutigt und gefreut. Das kann uns entspannen. Wir und unser Glaube sind alle Zeit getragen von Gott selbst. Unter dir sind ewige Arme, ewig unbegrenzt, andauernd. Gott zieht die Arme nicht weg, wenn wir sie am dringendsten brauchen, in den Meereswogen und Stürmen des Lebens, bei Anfechtung, bei Schmerzen, bei Krankheit, bei Schuld, bei Nöten, welche Art auch immer. oder wenn es darum geht, auf dem Wasser zu laufen, auf dem Wasser der Herausforderungen. Unser Glaube zwar kann wanken und wir können auf den Wellen sinken, aber nicht versinken, nicht untergehen, weil unter uns alle Zeit unsichtbar die ewigen Arme Gottes sind. Und das hat mich einfach ganz arg ermutigt und begleitet mich. Und noch ein anderes Bild zu diesem Bild, zu den ewigen Armen, nicht aus dem Alten Testament, sondern aus dem Neuen Testament, weil wir kurz vor Karfreitag und Ostern stehen. Die ewigen Armen Gottes aus dem Alten Testament sind die gleichen, die später sichtbar für die Jünger, für uns, für die ganze Welt am Kreuz zu sehen sind. Am Kreuz hängt Jesus, dort hängen seine angenagelten Arme, um uns, unsere Schuld, um unsere Last zu tragen. Und die Frage ist jetzt, glaube ich für mein Leben, glauben wir für unsere Gemeinschaften, dass wir alle Zeit getragen sind von unsichtbaren Armen, mitten in den Wellen drin. Zurück zu Matthäus 14. Von Gott getragen geht Petrus auf dem Wasser und kommt auf Jesus zu. Sein Blick ist unbeirrt auf ihn gerichtet. Das steht so nicht im Bibeltext, aber es ist der Umkehrschluss von dem, wenn es nachher heißt, als er auf die Wellen sah. Demnach konzentriert sich Petrus zunächst auf nichts anderes, nur auf Jesus und seine Worte, auf sein Versprechen. Und die Freude, das Glück, dass Jesus da ist, bestimmen den Petrus, füllen ihn komplett aus. Da ist für gar nichts anderes mehr Platz. Und wieder dachte ich, heute exakt in 2 Wochen, wissen Sie, was da ist? Da ist Ostern, Ostersonntag. Wir feiern dann, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Und die Freude, dass er da ist als der Auferstandene, dass er lebt, will uns erfassen, mittendrin in den Herausforderungen. Konzentrieren wir uns auf ihn und nicht auf die Wellen. Das ist die Challenge, die Übung. Wie kann Petrus auf dem Wasser laufen? Er ist von Jesus gerufen, er ist von Jesus im Glauben gestärkt, er gehorcht Jesus, sein Blick ist unbeirrt auf Jesus gerichtet und bei allem ist er von den unsichtbaren Armen Gottes getragen. Und all dies zusammen ist es, was den Petrus auf dem Wasser gehen lässt. Und so ist es bei Petrus und so ist es bei uns. Gleich wird der Petrus bei Jesus in seinen Armen sein und dann ist alles gut und alles geschafft. Doch dann ändert sich unerwartet nochmals alles. Und auch das gehört zum echten Leben. Ich komme zum 4. und letzten Punkt. Petrus ist im stürmenden Wasser von Jesus gehalten. Als er aber den starken Wind sah, wann auch immer, Petrus beginnt, seinen festen Blick auf Jesus zu lösen. Sein Blick beginnt, zweigeteilt zu sein. Es wird zu einem Hin und einem Her. Mal schaut er zu Jesus und mal schaut er auf den Gegenwind und die Wellen. Das Hin und Her beginnt in seinem Kopf und birgt die Gefahr in sich, zur inneren Abwärtsspirale zu werden. Sein Vertrauen in die Zusage Jesu hat Risse bekommen. Und plötzlich ist er nur noch fixiert auf die Macht des Gegenwinds. Und damit ist es um ihn geschehen. Sein Herz ist erfasst vom Zweifel und er denkt, bin ich eigentlich wahnsinnig? Wie konnte ich eigentlich glauben, dass Wasser trägt? Das geht ja gar nicht, auch bei mir nicht. Ich kenne dieses Hin und Her auch von mir. Und dann, der Mut des Petrus beginnt zu sinken und dann sinkt er als ganzer Mensch. Er begann zu sinken. Petrus merkt es sofort. Er merkt sofort, ich schaffe es nicht. Ich sinke. Und er merkt es und er gibt es sofort zu. Er schreit, Herr, rette mich. Und diese drei Worte sind eines der kürzesten Gebete, die ein Petrus, die wir sagen dürfen und die gar nie unerhört bleiben. Sogleich reagiert Jesus. Im gleichen Augenblick streckt Jesus die Hand aus und ergreift Petrus. Er ergreift ihn. Und das genügt, um zu erklären, was Rettung ist, im Kleinen wie im Großen. Und die Rettung kann unglaublich viele Namen haben. Jesus streckt Petrus die Hand hin. Und wenn wir zu Jesus rufen, streckt er seine Hand jedes Mal aus und ergreift uns und rettet uns, wenn wir es brauchen. Und auch in dieser ganz existenziellen Situation ist Petrus unsichtbar getragen von Gottes ewigen Armen und er ist sichtbar, spürbar gehalten von den Händen Jesu. Getragen und gehalten. Ich habe mir gedacht, doppelt gesichert, doppelt geschützt, doppelt versorgt, damals wie heute. Und mich ermutigen diese beiden Zusagen aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Gehalten von oben und getragen von unten gleichzeitig. Und ich freue mich einfach über diese doppelte Zusage auch heute in allen Stürmen. Gerade auch dann, wenn der Boden wackelt. Gerade auch dann, wenn die Sicherheiten wegbröckeln. Und dies auch in all dem, was wir gerade erleben, an Umbrüchen, vielleicht persönlich, aber auch in Deutschland, in Europa, weltweit. Nie werden wir tiefer fallen als in die Arme Gottes. Wir sind gehalten und wir sind getragen, wirklich alle Zeit. Auch wenn wir daran zweifeln. Und das hat mich einfach froh gemacht. Und jetzt könnte eigentlich die Lehrstunde für Petrus zu Ende sein. Aber sie ist nicht zu Ende. Es folgt eine Reaktion, die es in sich hat. Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Ganz ehrlich, diese Reaktion finde ich ziemlich streng. Immerhin ist Petrus eine gewisse Strecke auf dem Wasser gelaufen. Beim genauen drüber Nachdenken wurde mir allerdings klar, Jesus möchte Petrus nicht entmutigen oder klein machen, sondern ihn ermutigen, dran zu bleiben, sich in der konkreten Situation im Vertrauen zu üben. Das schließlich braucht er für alle seine späteren Aufgaben, die Gott ihm anvertraut. Und damit Glaube wächst, spricht er mit ihm darüber, wo dieser klein ist. Gott lässt Petrus nicht laufen. Petrus soll dazulernen. Er soll dazulernen und anders aus der Situation gehen, gestärkt und ermutigt im Vertrauen. Und dann die Frage von Jesus, warum zweifelst du? Zweifel. Das griechische Wort heißt distanzieren, das bedeutet Abstand nehmen, zweigeteilt sein, Distanz zum Glauben aufbauen, weil das, was man sieht, offenbar klarer ist als das, was Jesus gesagt hat. Und mir fiel da Jakobus ein. In Jakobus 1, Vers 6 lesen wir, der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt wird, hin und her getrieben. Was Petrus rings um sich sieht, Meereswogen, passiert jetzt in ihm selber drin. Plötzlich spielen sich die Meereswogen in ihm ab. Er selbst ist wie zu einer Meereswoge geworden, hin und her getrieben, wankend unbeständig, wie eine Fahne im Wind. Du Kleingläubiger, wie gesagt, an der Liebe Jesus zu Petrus hat sich gar nichts geändert. Seine Liebe ist unerschütterlich zu ihm. Im Gegenteil, ich habe da viel drüber nachgedacht, über diesen eigentlich fast Schluss von dem Text. Im Gegenteil, es ist seine Liebe, die Petrus diese Rückmeldung zumutet. Und ich dachte, schwingt in diesen Worten Jesu und der gesamten Rettung nicht auch mit Petrus? Jedes Mal, wenn du singst, bin ich da und ich helfe dir immer und immer wieder. Aber es gibt mehr als ein Leben im Sinkmodus, wenn sich Zweifel einschleichen. Setze den Ansätzen von Zweifeln mich in meiner Überlegenheit entgegen. Und das ist eine lebenslange Vertrauensübung. Übe es in der konkreten Situation ein. Übe es ein, noch stetiger aus dem Glauben zu leben. Gerade dann, wenn die Wellen da sind. Ich möchte, dass du auch in den Wellen einen großen Glauben hast. Großer Glaube ist, in aller Schwachheit rechnen mit einem großen Gott. Jesus weiß, dass seine Zeit auf der Erde kurz ist, keine 3 Jahre mehr. Bald wird er gehen, dann sind es die Jünger, durch die er Großes wirken will, durch die er Menschen für sich und die Ewigkeit gewinnen will. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird größere Werke tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in seinem Sohn. Und die Sturmnacht ist eine Vorbereitung für diese Zeit nach dem Tod Jesu. Für viele konkrete Situationen, in denen die Jünger gefordert sind zu glauben. Und erlauben Sie mir, noch eine Situation dazu schildern. Ich nehme Sie jetzt mal mit, ein paar Jahre später, in das Leben von Petrus. Sie können es in Ruhe nachlesen, daheim, Apostelgeschichte 10, 1 folgende. Der Petrus ist auf dem Hausdach in Joppe und er hat eine wundersame Erscheinung. Und dann stehen Männer vor dem Haus und der Heilige Geist spricht zu Petrus, steh auf, steig hinab, geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Zweifle nicht. Er soll aufstehen, gehen und nicht zweifeln. Merken Sie, fast die gleichen Glaubensschritte wie in der Nacht im Boot, in einer anderen Zeit und einer anderen Situation. Und Petrus gehorcht diesmal und geht und dreht nicht um und bricht nicht ein in Zweifel. Und er wird zu dem Hauptmann Cornelius geschickt und zu seinen Verwandten und Freunden. Und das Wunderbare ist, sie finden unter dem Kreuz zum Glauben. Und es ist der Beginn der Heidenmission. Es ist der Beginn dafür, warum wir hier eigentlich alle sitzen. Ohne diese Situation hätte es gar nicht gegeben. Und wie wichtig für diesen Gehorsamsschritt war die Vertrauenserfahrung, die Petrus auf dem Wasser gemacht hat. Nichts ist umsonst, auch diese Nacht nicht. Herzensvertrauen als Einzelner und als Gemeinschaft ist kein Randthema und kein Luxus, sondern es ist die Voraussetzung, dass wir an seiner Hand die Werke tun, die er uns heißt, zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Ich komme zum Schluss. Zurück mit Jesus im Boot kehrt umfassender Friede ein. Erst jetzt, als Petrus und Jesus gemeinsam ins Boot steigen, legt sich der Wind und das Wasser wird wieder ganz ruhig. Und ich dachte mir, der Wind legt sich, wenn Jesus hineinkommt ins Boot, in die Situation, nach innen und außen. Und Jesus kann immer wieder, Gott sei es gedankt, den Frieden bringen, den wir so dringend brauchen. Und ihre Reaktion, sie fallen alle nieder, sie beugen sich vor Jesus, sie geben ihm die Ehre und beten ihn an. Sie preisen seine Güte, die sie in dieser Nacht erfahren haben. Sie preisen seine Treue. Ihr Herr ist gekommen und er hat ihnen geholfen. Und sie geben sich ihm neu hin und bekennen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und das möchte ich jetzt auch mit Ihnen tun im Gebet. Lieber Herr, wir danken dir für diesen Bericht in der Bibel, der uns ermutigt, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen, dass wir uns darin üben, dir mehr zu vertrauen als den Umständen. Du kannst uns schenken in der konkreten Situation, dass wir damit rechnen, dass unter uns ewige Arme sind, die uns halten und dass wir damit rechnen, dass du da bist, der uns hilft, der uns ergreift und auch rettet. Und wir sind in der Passionszeit und Ostern ist vor uns. Ergreif du uns mit dieser Freude, dass du da bist und füll uns aus damit. Und wo vielleicht der eine oder andere noch gar keine Beziehung zu dir hat. Herr, wir möchten dich bitten, zieh du in unsere Herzen ein. Komm du in das Boot unseres Lebens und lass uns erfahren, dass du ein wunderbarer Herr bist. Ein Herr voller Güte und voller Treue. Und das bitten wir dich auch so sehr für die Menschen in der Ukraine. Bitte greif du bald ein. Tu du dein Wunder, aber auch jetzt schon mittendrin. Lass Menschen aufblicken zu dir und erfahren, dass du retten kannst mittendrin. Vielen Dank, dass du bei den Ukrainern bist, dort in der Ukraine und auch bei denen, die geflohen sind. Und du bist auch beim russischen Volk und bei allen Politikern. Dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass du auch mit uns gehst jetzt in die neue Woche. Wir bitten dich um deinen Segen, um deinen Schutz und dass wir an deiner Hand Vertrauen einüben können zu deiner Ehre. Amen. Ich habe Ihnen diese Karte hier mitgebracht. Sie können sie gerne mitnehmen, wenn Sie möchten, am Ausgang. Und innen drin ist ein Einlegeblatt. Und auf diesem Einlegeblatt, da sind für jeden Tag, für die nächsten 20 Tage, Gedanken zu der Andacht. Und wenn Sie möchten, machen Sie es mit mir zusammen. Jeden Tag einen Gedanken lesen und dafür danken und uns einüben im Vertrauen. Am kommenden Sonntag, dem 10. April, sind Sie herzlich eingeladen zur Bibelstunde mit Schwester Karin Rudes. Und nun freue ich mich, noch einmal den Chor ankündigen zu dürfen mit dem Lied Goodness of God. Kirsten, du sagst, um was es geht. Ihnen einfach einen, Ihnen und euch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und wir üben es einfach ein, im Vertrauen bleiben, mittendrin. Und weiterhin einfach einen gesegneten Sonntag. Bis zum nächsten Mal.